Viele Christen kennen die Worte vom lebendigen Gott, vom Glauben und von einem heiligen Leben, doch oft bleiben diese Begriffe blass und theoretisch. Die Thessalonicher Briefe eröffnen uns eine tiefere Sicht. Dort wird eine junge Gemeinde beschrieben, deren Alltag von der Gegenwart Gottes, vom Werk des Glaubens und von einer lebendigen Hoffnung durchdrungen war. Wer sich auf diese Sicht einlässt, entdeckt, dass Gott nicht nur angebetet, sondern im Glauben tatsächlich erfahren und im praktischen Leben sichtbar werden will. Die Gemeinde im dreieinen Gott. Wenn Paulus die Gemeinde als Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus bezeichnet, verschiebt er ihre eigentliche Adresse von der Erde in den Bereich Gottes. Äußerlich befanden sie sich in einer mazedonischen Stadt, innerlich und ihrem Wesen nach waren sie in Gott verankert. So beginnt der Brief, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Gott wird hier nicht nur als Schöpfer angesprochen, sondern als Vater, und Jesus als Herr und Christus, der menschgewordene, gekreuzigte und auferstandene Sohn, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt und sich uns mitteilbar gemacht hat. In diesem Namen und Titel kommt die Geschichte Gottes zu uns, er bleibt nicht fern, sondern geht den Weg durch Fleischwerdung und Kreuz, um in der Auferstehung unser Leben zu werden. Der Gott, der im Neuen Testament offenbart wird, ist nicht nur Gott, der Schöpfer, sondern Gott, der Vater und unser Herr Jesus Christus. Er ist durch den Prozess der Fleischwerdung, des menschlichen Lebens, der Kreuzigung und der Auferstehung hindurchgegangen. Der Name Jesus weist auf die Fleischwerdung hin, der Titel Christus auf die Auferstehung. Wäre Gott nicht Fleisch geworden, wie könnte er Jesus sein? Wäre er nicht in die Auferstehung eingetreten, wie könnte er Christus sein? Der Gott, der die Fleischwerdung und die Auferstehung durchschritten hat, ist jetzt in unserem Geist, um unser Leben zu sein. Die Gemeinde ist ein Gebilde in einem solchen Gott, ja in dem dreieinen Gott. Das bedeutet, die Gemeinde ist kein frommer Verein, der sich auf Gott bezieht, sondern ein Gebilde, das in Gott selbst hineingestellt ist. Gott ist ihr Ort, ihre Atmosphäre, ihre sichere Umhüllung. Zugleich wohnt dieser Gott in denen, die glauben. So heißt es, wenn aber Christus in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen, und weiter, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Innen wohnt Christus, außen sind wir in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, eine doppelte Umfassung, ein gegenseitiges Innewohnen. Aus dieser organischen Einheit erwächst ein heiliges Leben nicht als Leistung, sondern als Ausdruck. Wer langsam lernt, seine wahre Adresse zu kennen, wird auch im Gemeindeleben weniger aus Anstrengung und mehr aus Gegenwart leben, Entscheidungen werden vor Gott getroffen, Beziehungen von ihm hergestaltet, Dienste aus ihm herausgetan. Es ist eine stille, aber starke Ermutigung, dass wir in allen Schwächen und Begrenzungen nicht aus uns selbst, sondern in diesem dreieinen Gott voranleben dürfen, und je mehr diese Wirklichkeit unser Bewusstsein prägt, desto natürlicher wird das Gemeindeleben zum Raum, in dem Gottes eigenes Leben sichtbar wird. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wenn aber Christus in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Zu wissen, dass die Gemeinde in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus ist, führt heraus aus dem Gedanken, Glauben sei vor allem menschliche Aktivität für Gott. Es schenkt eine neue Ruhe, die eigentliche Tragkraft liegt nicht in unserer Organisation, sondern in der Tatsache, dass wir in Gott sind und er in uns wohnt. Wer sich innerlich an diese Wahrheit gewöhnen lässt, wird inmitten von Arbeit, Konflikten oder Schwachheiten immer wieder zu einem inneren Standort zurückgebracht. Ich stehe in Gott, nicht nur in meinen Umständen. Aus dieser Lage heraus wird Heiligung weniger Druck und mehr Entfaltung, das Gemeindeleben verliert den Charakter eines Projekts, das gelingen muss, und gewinnt den Charakter eines Lebens, das wachsen darf, getragen von einem Gott, der ganz nah und ganz lebendig ist. Der lebendige Gott und das Werk des Glaubens. Glaube erscheint im 1. Thessalonicher Brief nie als bloße Meinung, sondern als eine Kraft, die aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott hervorgeht. Paulus erinnert sich vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und fügt hinzu, dass sich die Thessalonicher von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt haben, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Der Schritt weg von den Götzen beschreibt mehr als ein religiöses Bekenntnis, er markiert den Übergang von etwas Totem zu jemand Lebendigem. Götzen können imponieren, aber sie sprechen nicht, sie führen nicht, sie greifen nicht ein. Der lebendige Gott dagegen macht sich durch das Evangelium sichtbar, in der Liebe des Vaters, im Kreuz Christi, in der Offenlegung der Sünde und in der Zusage der Vergebung. Dieses innere Sehen weckt Vertrauen, und der Glaube wird zur Tür, durch die Gott selbst in das Innere des Menschen eintritt. Jetzt aber, nach dem Kreuz und der Auferstehung, ist der Gott, dem wir dienen, nicht mehr nur in den Himmeln, denn er lebt jetzt in uns. Dies wird in den Briefen des Paulus klar bezeugt. Wenn Paulus sagt, dass wir einem lebendigen Gott dienen, meint er den Gott, der in uns lebt und eins mit uns ist. Woher wissen wir, dass unser Gott der lebendige Gott ist? Wir wissen es daran, dass er in uns lebt. Weil der lebendige Gott im Glaubenden wohnt, bleibt der Glaube nicht statisch. Er wirkt. Unaufhörlich erinnern wir uns dabei vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens. Das Werk des Glaubens ist alles, was aus dieser inneren Verbindung herauswächst. Es umfasst neue Entscheidungen, eine veränderte Sprache, andere Prioritäten, einen Dienst, der nicht von außen auferlegt ist, sondern von innen her drängt. Christus in uns widerspricht alten Mustern, korrigiert spontane Reaktionen, tröstet in der Müdigkeit, stärkt den Willen, wenn der Weg lang wird. Dass Gott lebendig ist, wird gerade im Alltag erfahren, in leisen Überzeugungen, in unerwarteter Kraft zur Versöhnung, in der Beharrlichkeit, nicht aufzugeben. So wird jeder kleine Gehorsamschritt zum Ausdruck eines großen Gottes, der in gewöhnlichen Menschen wohnt. Es ist tröstlich, dass der Maßstab nicht unser Heldentum ist, sondern seine Treue in uns, selbst schwacher Glaube verbindet mit einem starken Gott, und aus dieser Verbindung wächst nach und nach ein Werk, das ihn sichtbar ehrt. Unaufhörlich erinnern wir uns dabei vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und an eure Mühe der Liebe und an euer standhaftes Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Denn sie selbst berichten über uns, was für einen Eingang wir bei euch fanden und wie ihr euch von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Der lebendige Gott und das Werk des Glaubens gehören untrennbar zusammen, wo Gott in einem Menschen wohnt, bleibt sein Leben nicht verborgen. Das nimmt den Druck, etwas produzieren zu müssen, und weckt zugleich eine stille Erwartung, Gott wird in meinem konkreten Leben Spuren hinterlassen. Wenn Glauben schwach erscheint oder von Zweifel überlagert wird, bricht damit nicht Gottes Lebendigkeit, vielmehr lädt er dazu ein, sein Evangelium immer neu hören zu lassen, damit das innere Sehen erneuert wird. Aus dieser erneuerten Sicht wachsen Vertrauen, Schritte der Umkehr, kleine Akte des Gehorsams. So wird der Alltag, mit seinen unspektakulären Wegen und mühsamen Situationen, zum Feld, auf dem der lebendige Gott sein Werk des Glaubens schreibt. Jede unscheinbare Treue erhält dadurch einen tiefen Sinn, und die Hoffnung wächst, dass Gott weit mehr tut, als wir im Moment überblicken. Heiliges Leben, von innen gewirkt, in Hoffnung getragen. Das heilige Leben, das Paulus vor Augen steht, ist keine Summe von Einzelanweisungen, sondern besitzt eine innere Struktur. Er beschreibt sie mit drei Ausdrücken, Werk des Glaubens und Mühe der Liebe und standhaftes Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Glaube öffnet den Menschen für Gottes Wirken, Liebe ist die Bewegung dieses göttlichen Lebens nach außen, Hoffnung hält diese Bewegung unter Druck und Widerstand aufrecht. Der Glaube verbindet mit Christus, der in uns wohnt, die Liebe drängt, sich hinzugeben, wie Paulus, der sagt, er habe nicht nur das Evangelium, sondern auch sein eigenes Leben mitgeteilt. Die Hoffnung richtet den Blick über den Augenblick hinaus auf die Wiederkunft des Sohnes, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns von dem kommenden Zorn befreit. In Prüfungen und Verfolgungen zeigt sich, ob diese Struktur trägt. Die Thessalonicher erleiden von den eigenen Landsleuten Widerstand und werden dennoch zu Nachahmern der Gemeinden Gottes. In einer Stunde und drei Minuten heißt es, indem wir unablässig eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater gedenken. Das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung sind alles große und tiefgehende Ausdrücke. Ebenso können wir nur ein natürliches Verständnis von der Struktur des heiligen Lebens für das Gemeindeleben haben, einer Struktur, die aus den drei Elementen des Werkes des Glaubens, der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung besteht. Heiligung ist in diesem Zusammenhang nicht in erster Linie unser Projekt, sondern eine Bewegung Gottes auf uns zu. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung, und am Ende des Briefes betet Paulus, und er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch vollständig und ganz, und es möge unversehrt bewahrt werden euer Geist und eure Seele und euer Leib ohne Tadel, bei dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Gott trennt ab und erfüllt zugleich, er sondert zu sich hin ab und durchsättigt mit sich selbst. Wo Glaube, Liebe und Hoffnung wachsen, wird dies konkret spürbar, in Entscheidungen, die nicht von Begierde, sondern von einem neuen Inneren her bestimmt sind, in Beziehungen, in denen Geduld und Vergebung Raum gewinnen, in Leid, das nicht verharmlost, sondern in die Erwartung der kommenden Herrlichkeit hineingehalten wird. Ein solches Leben ist nicht spektakulär, aber es wird zum leisen Hinweis auf eine andere Wirklichkeit. Darin liegt Trost und Ermutigung, auch dort, wo man sich selbst eher bruchstückhaft und unvollkommen erlebt, ist Gottes Ziel nicht aufgegeben. Sein Wirken in Geist, Seele und Leib geht weiter, und jede kleine Antwort des Glaubens wird von ihm in die große Bewegung seiner Heiligung eingebettet. Unaufhörlich erinnern wir uns dabei vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und an eure Mühe der Liebe und an euer standhaftes Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und seinen Sohn von den Himmeln zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns von dem kommenden Zorn befreit. Die Einsicht in die dreifache Struktur des heiligen Lebens, Glaube, Liebe, Hoffnung, hilft, das eigene geistliche Erleben nüchtern und zugleich hoffnungsvoll einzuordnen. Es gibt Phasen, in denen der Glaube klar, aber die Liebe müde erscheint, andere Zeiten, in denen Liebe opferbereit ist, die Hoffnung jedoch zu verblassen droht. Dass Gott selbst der Gott des Friedens ist, der vollständig heiligt, bewahrt vor Resignation. Heiligung erweist sich dann weniger als steiles Ideal und mehr als Weg, auf dem der lebendige Gott uns begleitet, korrigiert, stärkt und tröstet. Im Gemeindeleben werden Brüche und Spannungen dadurch nicht sofort verschwinden, aber sie verlieren ihre letzte Macht, sie stehen nicht am Anfang und nicht am Ende, sondern mitten in einer Geschichte, die von Gottes Berufung zur Heiligung und von der Hoffnung auf die Wiederkunft Christi umrahmt ist. Unter dieser Perspektive gewinnt jeder kleine Schritt der Treue Gewicht, und die Freude wächst, dass Gott selbst das begonnene Werk bis zur Reife führen wird. Herr Jesus Christus, lebendiger Gott, danke, dass du nicht fern geblieben bist, sondern durch dein Kreuz und deine Auferstehung in unser Leben gekommen bist. Du siehst, wie begrenzt unser natürliches Verständnis und wie schwach unser Glaube oft sind, und doch willst du deine lebendige Gegenwart in uns immer klarer machen. Lass uns tiefer erkennen, dass wir in Gott dem Vater und in dir geborgen sind und dass dein Geist in uns wohnt und wirkt. Stärke in uns den Glauben, der aus deinem Wort kommt, entzünde die Liebe, die bereit ist, sich hinzugeben, und festige die Hoffnung auf deine Wiederkunft. Wo unser Herz müde geworden ist, erneuere du die innere Gewissheit, dass dein Werk in uns nicht aufhört und dass dein Leben stärker ist als unsere Schwachheit. Der Gott des Friedens bewahre Geist, Seele und Leib unsträflich und lasse uns mehr und mehr zum Ausdruck deiner Herrlichkeit werden. Amen.